Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Comeback-Folge von der Schwerterschmiede. Mein Name ist Fabi, ich bin hier zusammen mit Bennett. Bennett, grüß dich.
Moin, was geht? Lang ist's her.
Wir sind zurück wie englische Rücken, wie Kollege 1 sagte. Und ich freue mich extrem. Es ist jetzt mehrere Monate her. Also wir haben die Entlassung von Kramer noch mitbeobachtet, mitverfolgt. Ich glaube, Alex und Flo waren es damals noch. Wie lange ist das jetzt her, Benno? 3 Monate?
Ich glaube, es war Anfang, Mitte Oktober.
So ja, etwa. Wahnsinn, ey. In der Zeit ist ein bisschen was passiert. Wir geben euch mal einen kleinen strukturellen Einblick. Erstmal, in meinen Namen kann ich sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support im Jahr 2022. Also zum Spotify Wrapped, einige werden das von euch bestimmt kennen. Zum Jahresabschluss gibt Spotify dann einen immer so einen kleinen Rückblick, so eine kleine Zusammenfassung. Und was wir da an Statistiken hatten, hat uns echt dann nochmal richtig, ja, einen Arschtritt, kann man eigentlich sagen, gegeben, in diesem Jahr nochmal komplett durchzuziehen, weil das waren Zahlen, von denen haben wir eigentlich gar nicht mehr geträumt zu denken. Also da waren Sachen bei wie Top 10% meistgeteilte Podcasts, wenn ich mich richtig erinnere. Also richtig kranke Zahlen. Vielen, vielen Dank für jeden, der regelmäßig zuhört, auch eine Bewertung da lässt und uns geteilt hat, weil das macht uns stark und motiviert uns auch in diesem Jahr durchzuziehen. Ich denke, das kannst du so bestätigen, Benno.
Ja, safe. Also das hat auch eine Zeit lang ja bei uns auch wirklich gut geklappt. Wir haben eine Zeit lang wirklich jede Woche durchgezogen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass uns das keinen Spaß mehr gemacht hätte oder so. Weil jetzt vor allem, was du gesagt hast, mit den Zahlen hat man nochmal gesehen, wie viel einem das so irgendwie gibt. War dann aus unterschiedlichen Gründen, dass man nicht mehr regelmäßig hochgeladen hat. Sei es bei mir was Umzug, dann war der krank, dann war hier was. Danke auch übrigens nochmal an Alex, dass der so oft eingesprungen ist. Der wird auch... Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, auf jeden Fall, dass man ihn hier hören wird. So viel können wir schon mal sagen. Genau, trotzdem, wie gesagt, nochmal vielen Dank für den Support. Das waren echt coole Zahlen, die man da gesehen hat. Und wie du sagst, eine gute Motivation, jetzt ins neue Jahr wieder hier durchzustarten und durchzuziehen, ja.
Womit wollen wir anfangen, Benno? Also, wir haben ein schönes, hoffentlich schönes und gemütliches Weihnachtsfest hinter uns und ein neues Jahr. Magst du mal erzählen, wie so die letzten Wochen, die letzte Zeit im Jahr 2022 für dich persönlich so war?
Ja, also Weihnachtszeit war sehr, sehr schön. Also wir waren mit Family zusammen, haben am Heiligabend Raclette gegessen. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob es bei euch so eine Tradition da gibt. Bei uns ist auf jeden Fall immer Raclette an Heiligabend. Ja, und dann ganz entspannt die Feiertage oder die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zu Hause verbracht mit der Familie. Ich wurde dann leider über Silvester krank, wollte eigentlich nach Berlin über Silvester, lag dann aber mit Fieber im Bett, war um 12:30 war ich am Schlafen an Silvester. Das war dann ja ein Start ins Neue, den man sich hätte besser vorstellen können, aber es ist, wie es ist. Bin jetzt wieder einigermaßen auf dem Weg der Besserung, also kein Fieber mehr oder so, mir noch ein bisschen erkältet. Ja, aber sonst, Weihnachtstage waren wirklich sehr, sehr schön. Wie war es bei dir?
Also Raclette, um da direkt reinzugrätschen, ist für mich ja eins der overratedsten Gerichte, die man so machen kann. Also das
wirklich?
Ist für mich, ich finde es jetzt nicht schlecht, so. Wenn es das jetzt mal gibt, wo wir zu Gast sind, dann sage ich nicht nein, ist ja auch lecker. Aber das ist für mich so, weiß ich nicht, das ist für mich so, wenn man keine Idee, was man machen soll, dann macht man Raclette, so, nee. Was ja auch nichts Schlimmes ist. Ne? Also man muss sich ja nicht immer da sonstige Gerichte ausdenken. Aber gut, Fondue ähnlich, das hatten wir alles mal, aber hat uns irgendwie nicht so richtig überzeugt. Dieses Weihnachten war echt... Also ich würde fast schon sagen, eins der schönsten Feste, die ich je hatte, weil wir das erste Mal nicht zu Hause gefeiert haben, sondern bei meiner Schwester, die ja jetzt ihre eigene Familie seit letztem Jahr hat. Mhm. Sprich, ich habe einen kleinen Neffen, für den war das dann auch das erste Weihnachten. Meine Mutter hat das erste Mal an Weihnachten, zumindest ja, seitdem ich auf der Welt bin, nicht gekocht, sondern eben meine Schwester. Und dementsprechend war das was ganz Besonderes dieses Jahr, quasi ein neues Nesthäkchen in der Familie zu haben. Das war halt ja für lange Zeit ich erstmal. Und er hat dann die ganzen Geschenke bekommen. Und ist nochmal ein ganz, ganz besonderes Gefühl, wenn du, wenn du deinen Neffen am Tisch hast und quasi eine neue Familie am Tisch sitzt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Klingt auf jeden Fall nice. Aber ich finde auch immer, dieses Weihnachten, also früher als Kind war es ja schon immer so, ja geil, es gibt Geschenke und so. Inzwischen steht aber bei mir immer, freue ich mich einfach immer auf das Zusammensein
Ja, also ich sag mal so, ich habe mir dieses Jahr, meine Eltern kamen auf mich zu und sagten, ja, was wünschst du dir, was wünschst du dir? Und ich habe immer gesagt, boah, eigentlich wünsche ich mir gar nichts so, weil mittlerweile ich gehe Vollzeit arbeiten, so das meiste, was ich mir holen will, kann ich mir mittlerweile leisten. Und deswegen haben wir jetzt auch vereinbart, ab nächsten Jahr es dabei zu belassen, also dass wir Erwachsenen uns nichts Großes mehr schenken, sondern eben dem kleinen Neffen da alles zukommen lassen. Und Silvester habe ich jetzt ganz vergessen anzuschneiden, war bei mir sehr, sehr entspannt. Also wir waren bei uns hier in der örtlichen Bar, haben so ein Angebot wahrgenommen für einen festen Preis, so eine Flatrate. Und das war in einem kleinen Kreis, wir waren 4 Leute, genau, haben dann eigentlich die ganze Zeit so paar Spiele gespielt, ja, entspannt die Zeit zusammen verbracht. Wobei ich sagen muss, es gab eine gefährliche Situation mit einer Rakete. Also da wollte einer draußen eine Rakete in so einer Flasche anzünden, in so einer Sektflasche. Und das war jetzt gar nicht bewusst oder so, aber die ist umgekippt. So, aber die Rakete war schon angezündet und die ist dann in die Menschenmasse geflogen. Das war schon echt,
Ui.
also ich habe schnell genug reagiert. Also, ich bin direkt weggesprintet. Aber ja, da hat es schon den einen oder anderen ein
Aber
Brandloch
hat.
ins Shirt gehauen.
Ja, echt? Wurden einige getroffen davon denn?
Ja, also die waren nicht schwer verletzt, aber die hatten schon in ihren Shirts so Brandlöcher, ne? Und die Haut darunter war dann auch so angerötet. Also ich weiß nicht, ob das schon Verbrennungen ersten Grades sind, so weiß ich jetzt nicht, da habe ich kein medizinisches Know-how für, aber war eine gefährliche Situation, so viel kann ich sagen.
Ja, das sind, ich bin auch kein Fan so von ja, Raketen zum Angucken ist, finde ich es immer ganz cool. So Böller und so finde ich kompletter Quatsch. Das sollte, also verstehe ich bis heute nicht, warum das die Leute machen. Ja, aber ist immer irgendwie mit so Stories verbunden, ne?
Ja, klar. Also ich kann mich da aus der Verantwortung nicht ganz rausnehmen. Also es ist nicht allzu lange her, vor so, ja, so 3, 4 Jahren. Da habe ich das selber extrem gefeiert. Da habe ich mir auch immer Böller und Kanonenschläge und wie das alles hieß, geholt. Mittlerweile, weiß ich nicht, gebe ich mein Geld für andere Sachen aus. So mittlerweile, ich gebe seit, also eigentlich seit Corona gebe ich keinen einzigen Cent mehr für Feuerwerk aus und kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das in Zukunft nochmal ändern wird. Aber ja, da bin ich neutral. Also wer Spaß dran hat, der soll es machen und kann aber natürlich nicht verstehen, wenn es da so Szenen gibt, wo bewusst das negativ oder bewusst eingesetzt wird, um Leuten zu schaden, so, weil das ja passiert ja auch leider immer häufiger. Aber gut, das ist eine Debatte, die wollen wir gar nicht hier anschneiden. Lass uns lieber über das letzte Wochenende reden. Wir nehmen hier gerade am Sonntag auf. Das Wochenende neigt sich dem Ende zu. Du hast heute bestimmt nichts mehr geplant, oder?
Heute habe ich nichts geplant. Wir müssen hier bei mir in der WG räumen wir heute auf, die Küche, aber das war's.
Ja, gut, das kann dann auch mal ein paar Stunden dauern bei euch, gehe ich von aus.
Das kann auch mal länger dauern, ja.
Nee, ich werde gleich noch mal ein bisschen FIFA reingehen. Aber viel wichtiger ist, was wir am gestrigen Samstag gemacht haben. Benno, wo waren wir denn da zusammen?
Da waren wir in der wunderschönen Weststadthalle in Essen. Denn wir haben uns vor knapp 2 Monaten dazu entschieden, bei den Jungs von 50 plus 2, Niklas und Nico, bei der Tour, die haben ja jetzt eine Tour durch ganz Deutschland, ich glaube irgendwie 6 Shows oder so, haben wir uns dazu entschieden, nach Essen zu gehen, zu deren Live-Podcast und ja, da als Gastzuschauer, wie auch immer, nicht Gast, sondern Zuschauer, so, Gast war ja noch jemand anderes, können wir gleich noch drüber quatschen. Da uns das anzuhören und das war echt ganz cool. Wir waren da, die Show ging knapp 2 Stunden mit Pause. Wir haben auch noch Fotos gemacht, kurz gequatscht, auch auf jeden Fall, falls Sie das hören. Grüße auf jeden Fall an die Jungs. War eine sehr, sehr coole Show. Ja.
Genau, muss ich auch wirklich ein Lob aussprechen. Wir haben uns danach für die Fotos angestellt und obwohl es schon etwas gedauert hat, also wie lange haben wir gestanden? Vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer.
Stunde,
Ähm,
ja.
aber, aber Nikolas sofort erkannt, die Jungs vom Schwerterschmieden-Podcast, auch Grüße an Luke ausgerichtet. Also er hat sich ganz vergessen, war ja auch bei uns zu Gast, also hat uns sehr gefreut. Auch wirklich kann man nur sagen, sehr, sehr sympathische, sehr, sehr gerade Jungs. Also ich glaube, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, so wie sie sich online präsentieren und rüberkommen als Typ, genauso sind sie eigentlich auch da aufgetreten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das über so einen langen Zeitraum spielst. Also das sind wirklich gerade Jungs gewesen.
Ja, 100%. Also so, wir haben ja jetzt nicht lange mit denen gequatscht, wir haben eine Minute oder anderthalb mit denen kurz gestanden, ne? Aber wir hatten ja auch damals, als wir die Aufnahme zum Beispiel mit Niklas hatten, hat man das ja auch gemerkt, dass der einfach ein entspannter, cooler Typ ist. auch gestern hatte immer mal wieder so spontane, coole Sprüche irgendwie auf Lager gehabt. Das musst du auch können, meinst du dann ja auch zu mir, ne? Das sind schon, die spielen das nicht, sondern die sind auch wirklich so drauf, wie sie rüberkommen. Und das war, also es war wirklich ein Abend, den man, wo man das Geld für die Karte jetzt nicht bereut hat.
Absolut. Wir können ja mal die Show ein bisschen beschreiben für die, die keine Show besuchen konnten. Das Ganze war so aufgebaut wie ein Bundesligaspiel, zweimal 45 Minuten mit 15 Minuten Pause zwischendurch. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind drei Shows gespielt und das war jetzt die einzige mit einem Special Guest. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ist richtig, ja.
Genau. Und zwar haben sie den guten David Wagner angekündigt, der war leider nicht auf der Bühne. Muss ich gestehen, wirklich, wirklich sehr gut eingeleitet von Nico. Also es gab auf jeden Fall welche im Publikum, die ihm das abgekauft haben. Nee, Simon war da, Simon Gamer Brother. Passend zum Ruhrpott, zu Schalke 04, war er dort der Special Guest bei der Show in Essen. Und dementsprechend ging es auch bei der Show, also man kann sagen, zu 90, wenn nicht sogar 95% um Schalke, oder Benno?
Also geplante Inhalte waren nur Schalke. Also es war
Ja.
halt wirklich, es wurde am Anfang einmal so kurz abgefragt, so hier mit Klatschen, was für Fans seid ihr? Schalke, Dortmund, Bochum, was war noch? Stuttgart und hast du nicht gesehen, ne? Und man hat auf jeden Fall gemerkt,
Leipzig
Schalke
wurde
und
auch
Dortmund
gefragt.
waren. Was?
Leipzig wurde auch gefragt, da
Ja,
ist aber keiner
Leipzig.
aufgestanden.
Ja, genau, da haben sie gesagt, hier, wenn der irgendein Leipzig-Fan sich meldet, ne? Security, dann sollen die abholen und so. Aber nee, also Schalke und Dortmund waren da schon, wie man sich das auch denken konnte, da in Essen am meisten repräsentiert. Die Dortmund-Fans sind natürlich vielleicht nicht so auf ihre Kosten gekommen, vielleicht wie jetzt wir, weil wir hatten dadurch sehr Glück, dass es eben nur über Schalke geredet wurde. Was aber ja auch verständlich ist, wenn da die Möglichkeit haben, einen Gamer Brother da reinzuholen, dann ist halt eben das das große Thema. Und Schalke ist ja auch Thema, was polarisiert, was man ja auch daran merkt, dass eben viele Schalker dort waren. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man es so gemacht hat. Ich finde, ein bisschen hätte man auch über Dortmund reden können, aber ich werde mich da auf jeden Fall nicht drüber beschweren, weil die Show an sich war für uns halt wirklich sehr cool. Und auch vor allem mit der zweiten Hälfte viel Nostalgie, ne?
Ey, absolut. Also, das war für mich und für dich wahrscheinlich auch so zwischen posttraumatischer Belastungsstörung, Selbsthilfegruppe und manchmal auch einfach dieses, weißt du, wenn du mit der Familie so alte Fotoalben anguckst, so hat sich das
Ja.
manchmal angefühlt. Also der erste Block war eigentlich so eine Art, ja, Interview nicht, aber einfach so ein Dreier-Talk zwischen den dreien auf der Bühne, rein spontan über Schalke, wie die Situation aktuell ist, was man sich von den Transfers erhofft, woraus man Hoffnung zieht. Nach der Pause ging es dann ein bisschen mehr um so ja, strukturelle Themen. Also man hat sich eine Live-Tierlist vorgenommen mit den Top-Torschützen seit 2000, korrekt?
Ich glaube, seit 2000, ja. Ja.
Müsste hinkommen. Auf jeden Fall ganz witzig gewesen, vor allem die Tiers. Also jetzt muss er mir ein bisschen helfen. Letztes Tier war das Auto vom Ut, nicht mehr fahrbereit.
Genau. Also
Vorletztes
man kann sagen,
Tier,
es,
ja.
die haben ja immer die Tiers nach irgendwelchen bestimmten Sachen, sei es mal Songs oder sonst irgendwas. Jetzt waren es halt Autos. Das kann man vielleicht noch dazu sagen.
Genau. Und das vorletzte Tier war der Multipla, der Fiat Multipla, genau.
Richtig.
Dann war mit
Dann kam
Pukis
die
Fahrrad.
Pucki-Fahne.
Genau, nee, Fahrrad. Pukis Fahrrad war das.
Pucki-Fahrrad, sorry.
Und das zweithöchste war, das weiß ich jetzt nicht mehr, Benno.
Der Opel Hunter.
Ah, stimmt. Und ja, gut, das S-Tier natürlich, der glorreiche Lambo vom Pleite-Club.
Ja, da muss ich auch sehr lachen tatsächlich. Also muss er erstmal drauf kommen, auf die ganzen Tiers.
Nee, und wo die diese Tiers durchgegangen sind, oder die Torschützen eben, du kommst von Ebbe Sand, Kevin Kurani, Raul, Klaas-Jan Huntelaar zu Daniel Caligiuri, Erik-Maxim Choupo-Moting, Suat Serdar, Matthew Hoppe und zum Ende hin Simon
Ja.
Terodde nochmal ja, die Kurve gekriegt, sage ich mal, also für mich
Und
zumindest.
Ailton war am Anfang
Aber
noch übrigens.
genau, Ailton auch noch dabei gewesen. Also ich glaube, Nico hat es auch auf der Bühne gesagt, daran siehst du nochmal wirklich, was der Verein da hingelegt hat für eine Talfahrt in den letzten Jahren. Also wirklich der Wahnsinn, wenn du dir überlegst, was wir, ich glaube, ich habe sogar zu dir gesagt während der Show, was wir wirklich für Fußballer hatten, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen irgendwie.
Ja. Also, die haben darüber, also es war wirklich es war wirklich so, du fängst an mit diesen geilen Namen, ne? Ebbesand. Ich bin im Ebbesand nicht so sehr aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du damals schon so verfolgt hast, das Ganze mit Ebbesand.
Es war mir auf jeden Fall ein Name, aber der erste richtige, habe ich ja auch jetzt auf der Show gesagt, der ri erste richtige Lieblingsspieler von mir war Kevin Kurani damals.
Ja, same, genau, so war das bei mir auch. Genau, und dann hat man wirklich gesehen, der hat wirklich, Kurani hat jeder Saison mindestens 10 Tore gemacht. Und das ist einfach eine Sache, da hat Niklas, glaube ich, auch gesagt, das ist eine Sache, die zeichnet den Top-Stürmer aus. Und das haben wir einfach seit Jahren nicht mehr, jetzt mal abgesehen von der Zweitligasaison mit Tirol, das ist ein bisschen was anderes. Aber sonst, wenn du siehst, am Ende, seit Huntelaar haben wir halt nichts mehr. Ne? Wir hatten nach Huntelaar kam Choupo-Moting,
Höchstens Burgstaller,
Burgstaller,
ja.
und dann kam wirklich, wie gesagt, Caligiuri, Serdar und Hoppi. Wobei man Caligiuri sagen muss, das waren wahrscheinlich irgendwie 3, 4 Elfer-Tore.
Ja.
Serdar waren ja Spieler aus dem Spieler oder Tore aus dem Spieler raus. Serdar war damals auch wirklich unter Wagner echt ein richtig guter Spieler. Aber das zeigt eben trotzdem, dass man seit Jahren nicht mehr diesen Top-Torjäger, Top-Torschützen da vorne hat. Und das zeigt, das spiegelt so ein bisschen, was du sagst, den ganzen Downfall von uns so wieder, leider. Trotzdem war es schön, das Ganze irgendwie zu sehen. Auch ein bisschen frech allerdings, dass Niklas den guten Raoul nicht ins erste Tier gepackt hat. Ja, aber war schon cool zu sehen, diese Zeit, Raoul, Huntelaar vor allem. Das war ja die glorreichste Zeit der letzten, boah, 20 Jahre.
Ja, also rein qualitativ würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, titelmäßig oder, wobei, was heißt Titel, ne? Wir haben DFB-Pokal geholt, Champions League Halbfinale, ich glaube, viel größer kommst du da auch nicht davon auf nächste
Nee,
Zeit
zumindest nicht
zumindest.
als Schalke 04.
Nee, als Schalke 04 nicht. Was ich glaube, dass Niklas für den Take auf jeden Fall auch nachher noch ein paar Kommentare kassiert hat bei der Fotosession. Da kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Wurde ja auch für seine Aussage im Q&A, was sie mal hochgeladen hatten, wen sie beim Derby supporten würden. Da hat er ja aufgrund seines Vaters, ja, ich zweifle das noch ein bisschen an, der Dortmund-Fan sei, dass er Dortmund nehmen würde. Nico hat natürlich, wie sich das gehört, Schalke genommen. Da wurde er auch noch ordentlich für geknechtet bei den Fotos. Also ihm wurden mehrere
Direkt vor
Schalke-Shirts
uns auch,
sogar.
glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Aber gut, aber gut. Insgesamt wirklich eine coole Show gewesen. Gerade als Schalke-Fan wirklich eine 1+. Hat einen schönen Abend. Und ich würde zumindest von
Grüße
mir
an
behaupten.
Guido Burgstaller. Mit dem würde ich gerne eine WhatsApp-Gruppe haben.
Das lasse ich auf jeden Fall unkommentiert. Die Leute, die bei der Show dabei waren, die wissen, worum es geht. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn es nächstes Jahr nochmal eine Tour geben sollte, und auch mit der Prämisse, dass dann höchstwahrscheinlich nicht so der Fokus auf Schalke steht, würde ich es mir auf jeden Fall nochmal geben. Einfach auch aus Support für die Jungs, weil was die erreicht haben, da habe ich wirklich Respekt vor auch. Und wie gesagt, menschlich auch 1A, dass ich da definitiv sagen kann, ich würde da denen definitiv nochmal einen Shot geben.
Safe. Also nochmal, war sehr cool, war ein cooler Abend. Gerne wieder, ja.
Kommen wir zu Sachen, die, ja, wir hoffentlich, weiß ich nicht, ob wir die gerne wiedersehen würden oder nicht. Wie ist so aktuell dein Schalke-Zustand? Hast du Lust, hast du Laune oder sagst du, ich hätte gerne noch ein bisschen länger Pause?
Boah, länger Pause nicht. Ich freue mich in erster Linie wieder darauf, ins Stadion zu gehen, weil das merke ich einfach, dass ich das vermisse. Das ist auch scheißegal, ob man dann vielleicht mal verliert oder was ja bei uns öfter vorkommt, dass man verliert. Aber es ist einfach immer wieder cool, in der Kurve zu stehen mit den Jungs und so. Das vermisse ich auf jeden Fall. Aber da freue ich mich drauf, wenn es das erste Spiel ist gegen Leipzig, glaube ich, wieder das Heimspiel. Ja. Wenn es da wieder losgeht. Sportlich, ja, ich glaube, es wäre verrückt, wenn wir alle komplett hyped auf die Rückrunde wären, was das Sportliche anbelangt. Weil bislang im Vergleich zum Ende der Hinrunde oder Ende des Jahres 2022 gibt es ja jetzt irgendwie nichts Großartiges, was Hoffnung gemacht hat. Wir haben zwar jetzt zwei Transfers, die jetzt aber auch nicht die absoluten Hoffnungsträger sein werden, getätigt. Deswegen, meine Hoffnung ist, da hatten wir wohl auch kurz noch dazu zu kommen, auch gestern drüber gesprochen, meine einzige richtige Hoffnung ist Thomas Reis, dass der uns da irgendwie mit seinem Konzept, was man ja auch zum Ende des letzten Jahres jetzt schon gesehen hat, dass er uns da weiter voranbringt und dass wir es irgendwie hinbekommen, dann doch noch zwei schlechtere Teams hinter uns zu lassen.
Die letzten Spiele von Reis oder die letzten und ersten Spiele waren Freiburg, Bremen, Mainz und Bayern. 4 Spiele, aus denen man 3 Punkte holen konnte, korrekt?
Korrekt, ja.
Die aber zumindest, ja, eigentlich von der Gesamtbetrachtung, also sei es Schalke-Fans oder Fans von außen, auch Niklas und Nico haben das definitiv so gesehen, die ein anderes Schalke gezeigt haben. Das Stadion, also ich war gegen wen war ich im Stadion? Gegen Freiburg. Nur gegen Freiburg tatsächlich. Danach war ich ja im Urlaub. Da habe ich den einzigen Sieg natürlich verpasst, wie sich das gehört als Schalke-Fan. Aber du müsstest auch gegen Mainz und Bayern im Stadion gewesen sein.
Nee, ich war nur gegen Mainz im Stadion tatsächlich. Gegen Bayern war ich nicht da.
Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz können wir beide bezeugen, dass auch im Stadion, ich meine, die Stimmung war nie ganz auf dem Tiefpunkt, aber sie ging schon in eine starke negative Richtung in den letzten Kramer-Spielen. Und das hat Reis definitiv geschafft. Also alle 4 Spiele, kann man sagen, hat Schalke einen ordentlichen bis guten Auftritt hingelegt. Und in allen 4 Spielen, auch gegen Bayern, war, finde ich, für Schalke was drin.
Ja, hundertprozentig. Also Freiburg, muss ich sagen, da hat man, das war, glaube ich, war das das erste Spiel von Reis?
Ja, da hat er, glaube ich, eine Trainingseinheit oder 2 höchstens gehabt.
Genau, da hat man eben noch keinen riesigen Unterschied gesehen. Da war einfach nach vorne nix, gar nichts. Und es ging es einfach nur darum, hoffentlich kriegen wir kein Gegentor. Da war es dann auch wieder individuelle Fehler, glaube ich. Das will ich auch gar nicht so sehr in die Wertung von Reis mit reinnehmen. Gegen Bremen hat man, finde ich, die ersten richtig guten Ansätze gesehen. Haben wir zwar 2-1 verloren, aber waren eigentlich die bessere Mannschaft. Wir hätten da mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Haben da auch wieder nach 10 Minuten ein Abseitstor gemacht. Das war dann auch wieder so ein Thema. Spielglück ist dann auch nicht auf unserer Seite. Genau, dann nach dem Bremen-Spiel kam das Mainz-Spiel. Richtig?
Korrekt.
Ja. Und wie gesagt, da war ich am Stadion und man hat gemerkt, dieses Spiel ist immens, immens wichtig, weil du willst dich unbedingt mit einem guten Gefühl aus dem Jahr verabschieden. Klar, Bayern waren da danach noch, aber da hat ja sowieso niemand realistisch geglaubt, dass man da was Zählbares mitnimmt. Und dann war dieses Spiel gegen Mainz, die auch nicht in einer guten Form sind, unfassbar wichtig. Und du hast im Stadion gemerkt, du hast bei den Spielern gemerkt, du hast bei allen Leuten gemerkt, dass dieses Spiel eben so immens wichtig ist. Du hast von Anfang an diesen Kampf angenommen. Du hast ein gutes Spiel gemacht. Du hast, ja, Mainz dominiert nicht, aber du warst die bessere Mannschaft aus meiner Sicht, weil Mainz hat nach vorne auch nichts hinbekommen. Und vor allem die letzte Nacht, das Tor war ja schon relativ früh, nach 11 Minuten oder so von Terodde, was auch sehr schön rausgespielt war, übrigens von Kral und auch eine schöne Annahme. Das nur nebenbei, aber du hast dann vor allem in den letzten 20 Minuten gemerkt, dass von den Rängen bei jedem Zweikampf, bei jeder Aktion, bei jedem Konter, alle sind aufgestanden, alle haben die Jungs nach vorne gepeitscht und das ist einfach wieder für mich ein Zeichen. Auch wenn wir wirklich Tabellenletzter sind und auch, ich glaube, inzwischen 4 Punkte Rückstand haben, du merkst einfach, wenn dieser Verein zusammenhält, kannst du eben gewisse Prozente rauskitzeln. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich freue mich so sehr aufs Stadion, weil ich glaube, dass das wieder herrschen wird in der Rückrunde, vor allem in den ersten Spielen.
Also, ich habe das Spiel ja folgendermaßen verfolgt. In einem schönen, eckigen, kleinen Restaurant in Rom bei einem schönen Glas Rotwein, einer richtig guten Pizza. Und ich habe den Stream auf dem Handy gehabt und ich habe wirklich, es tut mir total leid an meine Urlaubsbegleitung für den Abend, weil das muss nicht so lustig gewesen sein, aber ich habe wirklich gezittert und vor dem kleinen Handybildschirm geguckt, weil ich mir dachte, boah, bitte bring dieses 1-0, ich habe, glaube ich, ab der 60. oder so eingeschaltet, bitte bring das irgendwie über die Bühne, bitte, irgendwie nur. Boah, und dann als Henning Matriciani diesen glorreichen Zweikampf geführt hat, in einem Konter von Mainz, da bin ich, wie das ganze Stadion wahrscheinlich auch, fast vom Stuhl aufgestanden und einmal die Faust geballt und war auf jeden Fall voll dabei, auch wenn ich nicht in der Arena war. War auf jeden Fall mal wieder ein geiles Gefühl, ne? Also klar, wir hatten vorher einen Sieg gegen Bochum, auch nice, ein Mini-Derby-Sieg nenne ich es mal. Aber dieses Spiel gegen Mainz, das hat sich schon angefühlt wie ein Mini-Befreiungsschlag, finde ich.
Auf jeden Fall, diese Szene in Matriciani, die ist für mich immer sinnbildlich im Kopf für dieses Spiel. Das war jetzt nicht mal irgendwie ein überragender Zweikampf oder so, der hat dann einfach gut abgelaufen. Aber du hast halt gemerkt, dass diese kleinen Momente dann eben auch einen pushen können und entscheidend sein können. Vor allem, mich hat es so gefreut für Matriciani, weil der ist ja jetzt unter Reis wirklich zu einem soliden Innenverteidiger geworden. Ich bin mal auch gespannt, wie das in der Rückrunde wird. Da wird auf jeden Fall Konkurrenzkampf jetzt da sein. Und das hat mich einfach gefreut und das zeigt, wie gesagt, wenn wir das irgendwie, wenn wir das zusammenhalten und so, man kann das auf jeden Fall, man kann viel erreichen. Diese paar Prozente, wie gesagt, einfach da so ein bisschen rauskitzeln.
Und auch im letzten Spiel gegen Bayern konnte man, also ich habe das Spiel nicht sehen können, da war ich gerade im Flieger zurück, aber so wie ich das in der Nachbetrachtung mitbekommen habe, hat man ja, obwohl man ja defensiv gerade Riesenprobleme hatte über die Saison, also nicht nur offensiv, hast du gegen Bayern defensiv gut standhalten können für eine lange Zeit lang?
Ja, also ich habe das Spiel auch nur so nebenbei verfolgt an dem Tag tatsächlich. Das war halt auch nach vorne, war es eben nicht viel, ne? Ich glaube, wir hatten eine ganz gute Chance durch Bülter in den ersten 20 Minuten. Aber ansonsten war es halt wirklich Fokus Defensive. Und war es aber halt eben trotzdem ganz klar natürlich den Klassenunterschied gemerkt. Und aber trotzdem, das meinte Reiser jetzt auch, das ist ja im Trainingslager jetzt auf jeden Fall auch großes Thema und Ziel. Das Wichtigste ist erstmal hinten gut zu stehen. Und klar, einige Fußballromantiker würden das vielleicht nicht hören wollen, aber im Abstiegskampf ist es nun mal so. Wenn du kannst nicht die Klasse halten, wenn du jedes Spiel drei Tore kassierst. Und deswegen bin ich gespannt, Yoshida, wie der sich macht. Hat eine gute WM gespielt. Wenn er einen guten Partner neben sich hat, kann das vielleicht auch was werden. Kann vielleicht da ein bisschen sein Tempodefizite ausgleichen. Vandenberg kommt zurück. Kaminski kommt zurück. Matriciani, wie gesagt, ein bisschen Aufwind aus den letzten Spielen. Niklas Tauer kann, glaube ich, auch Innenverteidiger spielen. Kommen wir gleich noch zu den Neuzugängen. Da werden wir mal gucken, was die Defensive da so macht.
Wir halten also fest, erste Eindrücke, die ersten Spiele von Reis, positive Tendenz, positive Richtung, positive Erkenntnisse. Die Frage jetzt, kann er das über das Trainingslager hinweg, was zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beendet ist im türkischen Belek, ob er das verfestigen kann und weiterentwickeln kann? Lass uns einen Blick auf den Kader werfen, Bennett. Wir haben zwei Abgänge zu vermerken, Florian Flick und Kerem Çalhanoğlu. Beides Laien, zum einen nach Nürnberg, zum anderen nach Sandhausen, ohne Kaufoption, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Ich war bei beiden so, also ich konnte es irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, war das jetzt so unbedingt notwendig? Also klar, ich kann verstehen, dass sowohl Kerem als auch Flo Flick beide mehr Spielzeit brauchen und auch wollen, das ist klar als junger Spieler. Aber beides sind für mich Positionen gewesen, vor allem der Linksverteidiger, auch wenn man Kerem Çalhanoğlu vielleicht in der Bundesliga nicht starten lassen möchte, das kann ich voll nachvollziehen. Aber beides Positionen, wo ich jetzt nicht mich bewusst geschwächt hätte.
Also bei Flick war das große Thema, glaube ich, einfach, im Sommer ist, meine ich, U21-EM und da will Flick halt spielen und entsprechend auch Spielpraxis sammeln. Deswegen, ich glaube, das große Thema, dass er einfach jetzt sich zeigen will, auch gegenüber dem U21-Nationaltrainer, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe. Das ist einfach, glaube ich, das große Thema gewesen. Und das Gute ist ja, er ist verliehen ohne Kaufoption und alles. Und kann er sich auch noch mal ein bisschen zeigen, auch wirklich Stammspielen. Bei uns hat er in der ersten Liga ja auch ein paar Spiele gemacht, auch hintereinander. Aber du musst ja auch so fair sein, an Kral und Kraus wirst du nicht vorbeikommen als Flo Flick. Und da wirst du höchstens mal reinkommen, wenn der eine gesperrt, verletzt oder sonst irgendwas ist. Deswegen fand ich das in Ordnung. Niklas Tauer ist wahrscheinlich ein ähnlicher Spieler. Den haben sie jetzt als Ersatz dafür geholt. Ist in Ordnung. Für anderthalb Jahre geliehen. Bei Çalhanoğlu ist so, ich kann das verstehen. Nicht nur aufgrund der Spielpraxis, sondern einfach, ich glaube, der wird uns in der ersten Liga nicht weiterhelfen können. Wenn du ein System hast mit einer Fünferkette meinetwegen oder in der zweiten Liga, angenommen, wir sind Zweitligist und wir spielen offensiver, dann würde ich das auch nicht nachvollziehen können, den zu verleihen, weil das eigentlich ein guter junger Kerl ist, den man da gut hinstellen kann. Aber defensiv hat er einfach ganz große Defizite. Das hat ja auch gezeigt am Ende, dass der lieber mit Tobi Mohr hinten links gespielt hat, als mit Çalhanoğlu. Und deswegen lass ihn mal in der zweiten Liga jetzt auch auf Dauer Spielpraxis sammeln. Finde ich gut. Hast jetzt noch wieder einen Linksverteidiger gekauft, beziehungsweise geliehen mit Jens Uronen, glaube ich, ne?
Korrekt, also so habe ich es mir notiert.
Ja, genau, von Stade Brest, glaube ich. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, es sind jetzt halt nicht die Kracher-Transfers und wir brauchen auf jeden Fall vorne noch ganz dringend was auf den Flügeln. Aber ich kann die Gedankengänge auf jeden Fall bei den Transfers verstehen.
Also, wie du schon gesagt hast, beide Transfers, beide Abgänge auch schon kompensiert, eben mit Niklas Tauer und Jens Uron. Wobei ich mir da eben auch die Frage stelle, Tauer müsste ja eigentlich eine ähnliche Motivation wie Flick haben. Ist ja auch U21-Nationalspieler, müsste ja eigentlich auch das Ziel haben, zu WM wieder oder EM ja, voll da zu sein. Bin ich gespannt, inwiefern ihn das anspornt und er da ja, den Stammkräften, die ich aktuell auch als unantastbar sehe, wobei Kral ja aktuell ein paar Rückenprobleme hat, da muss man gucken, ob der es jetzt zum Rückrundenauftakt schafft. Da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich da behaupten kann. Und Jens Uhrhoen, auch wenn er auch ein Linksverteidiger ist, ist er natürlich vom Spielertyp ganz anders als Kerem Calhanoglu. Also was man so mitbekommt, ist er definitiv defensiv stärker als offensiv. Also da hingegen anders als Kerem und auch anders als Toby Moore, den man sowieso langfristig nicht auf links sehen kann und Reis auch nicht sehen wird. Dementsprechend die beiden Baustellen, die man sich halbwegs selber aufgemacht hat, schnell auch wieder geschlossen. Allerdings wartet man ja aktuell noch vergeblich auf das versprochene Tempo, gerade auf den Flügeln. Da ist man wohl seit ja, Wochen, müsste es ja mittlerweile sein, mit Tim Skarke in Verhandlung von Union Berlin. Das stockt aber und ja, also meiner Erfahrung nach ist es so, wenn Transfers schon so öffentlich in den Medien sind und dann noch so lange sich ziehen, ja, dann wird es eher schwieriger als leichter, zumindest mal für den Verein, der ihn verpflichten will. Da bin ich mal gespannt, ob es noch funktioniert. Aber rein vom Spielerprofil her finde ich tatsächlich Skarke, entgegen mancher Kritik auf Twitter, die auch legitim ist, finde ich Skarke gar nicht so verkehrt. Also konnte ihn ja bei Darmstadt in der zweiten Saison ein bisschen verfolgen. Ich hätte ihn sogar tatsächlich von Anfang an in der Saison ganz gut als Verpflichtung gefunden. Also da habe ich tatsächlich gar nicht so wenig einzuwenden, wenn es denn passieren sollte, dass Schalke ihn verpflichten kann.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, bei Skarke ist das Problem, Spieler und Verein sind sich schon seit Ewigkeiten einig. Ich glaube, das Problem ist da nur, ich glaube, die Höhe der Kaufoption. Es ging ja darum, Schalke will ihn ja unbedingt mit Kaufoptionen leihen. Und da geht es dann irgendwie noch um Kaufoptionen und so. Vielleicht sind das wirklich nur, also ich finde es prinzipiell gut, dass wir uns eben auch in unserer Verhandlungsposition, die ja jetzt nicht berauschend ist, aber dann eben trotzdem sagen, ja Leute, wir können jetzt eben nur bis hier und weiter geht nicht und dass man eben nicht über seinen Zenit wieder hier hinausgeht. Aber Tim Skarke ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch gut fände, den, was du gesagt hast, hätte ich auch vor der Saison schon gut gefunden. Und der würde, glaube ich, auch perfekt in dieses Reißsystem passen. Ne? Wirklich ein sehr, sehr dynamischer Außenbahnspieler. Ja, bei Union spielt er eben keine Rolle. Du wirst aber auch eben keinen Spieler in unserer Lage finden, der jetzt schon großartig viele Spiele gemacht hat und jetzt unbedingt zu uns wechseln will. Deswegen wäre das, finde ich, ein sehr, sehr guter Fit. Ich hoffe, es kommt noch irgendwie über die Bühne. Mir soll es aber recht sein, wenn wir auch meinetwegen einen ähnlichen Spieler verpflichten. Hauptsache, wir verpflichten noch irgendeinen für vorne rechts, weil das ist wirklich eine sehr, sehr große Baustelle, die wir da haben.
Was man bei allen Transfers, auch jetzt in den Verhandlungen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall sieht, das sind Transfers, die über diese Saison hinausgehen. Also sowohl Tower mit 1,5 Jahre Leihe, Uhrhoen mit einer Kaufoption auch über die das halbe Jahr hinaus und eben jetzt auch Skarke, der ja, zumindest versucht wird, ihn mit einer Kaufoption auszustatten über die Saison hinaus. Also alles drei auch Spieler, die in einem Abstiegsszenario trotzdem bei der Mannschaft bleiben sollen und helfen sollen. Was so ein bisschen entgegen, zumindest meiner Meinung nach, der Strategie von Bochum ist. Also haben wir jetzt zum Beispiel Kunde Malon verpflichten können. Mhm. Soweit ich weiß, nur bis Ende der Saison gedient. Kann jetzt aber auch ein grober Fehler von mir sein. Da gehen die weitsichtigen Planungen ein bisschen auseinander. Wird man sehen, was sich da langfristig besser auszahlt. Heute gab es nochmal eine aktuelle.
Wobei aus meiner Sicht sind dann die Transfers qualitativ ein bisschen stärker. Halt einfach, ne? Kunde ja, Malon, starker Spieler bei Mainz immer gewesen, finde ich. Und Kevin Schlotterbeck, der auch einfach wirklich immer gut gespielt hat, wenn er gespielt hat eigentlich. Jetzt eben, Freiburg ist ihm ein bisschen entwachsen, so kann man das sagen. Aber für Bochum Abstiegskampf ist auch Kevin Schlotterbeck ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Absolut. Der ja auch bei uns zum Beispiel im Gespräch war. Aber wir jetzt nicht mehr, ich glaube, wir sind nicht mehr zwingend auf der Suche nach einem Innenverteidiger.
Absolut. Also das sind, wie du schon sagst, beide Spieler, die qualitativ im Vergleich zu unseren Verpflichtungen ein bisschen drüber sind. Was du bezüglich Innenverteidiger sagst, ich glaube, es steht eigentlich fest, dass das wesentlich mit der Verletzung von Sepp Vandenberg zusammenhängt, der jetzt wohl früher als erwartet zurückkommen soll. Und auch Ibra Cissé hat ja jetzt in der Vorbereitung immer mal wieder auch von Anfang an mitgespielt, wird immer mehr eingebunden. Da sieht man jetzt wohl nicht so den Bedarf. Ja, du lachst schon. Gab heute eine interessante Meldung oder ja, was heißt interessante Meldung? Wohl einen Bericht, dass angeblich dass Ibra Cissé und Sidi Sané wurden auch genannt, ein bisschen bei der Kondition hinterherhinken, dass wohl selbst Maya Yoshida den da überlegen ist aktuell. Da muss wohl noch ein bisschen mehr kommen, aber mal schauen. Ich fand tatsächlich in den Spielen zumindest rein Cissé, auf Sané habe ich jetzt gar nicht so geachtet, aber Cissé fand ich immer in den Testspielen gar nicht so verkehrt. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber wirkte für mich immer eigentlich recht stabil.
Also wenn du bei Cissé an den richtigen Schrauben drehst, wird das, glaube ich, ein solider Innenverteidiger auf die Jahre für uns werden. Wir haben den ja auch vor der Saison nicht geholt, damit der jetzt uns direkt hilft, sondern der war ja auch eingeplant, packt den mit in den Profi-Trainingskader, sag ich mal. Aber spielen wird er eben bei den Profis erstmal noch nicht, außer der zeigt sich jetzt richtig, richtig gut. Aber wie man schon sieht, scheinbar fehlen ihm halt eben noch bestimmte Aspekte, woran du aber arbeiten kannst. Das Talent prinzipiell ist ja da. Bei Sidi Sané weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig, was ich von dem Jungen halten soll. Dafür habe ich aber auch einfach zu wenig ihn gesehen in Testspielen oder U23-Spielen.
Ich bin auch da sehr gespannt, wie Reis ihn einsetzen wird, weil ja, je nachdem, was jetzt auf dem Transfermarkt noch passiert, wird es zwangsläufig so sein, dass, wenn er sein Spiel durchbringen wird, auf Sidi Sané zumindest mal als Ergänzungsspieler setzen werden muss. Also da gehe ich von aus. Ist ja auch unter ihm gegen Bayern unter anderem zum Einsatz gekommen. Also ich glaube schon, dass Reis etwas in ihm sieht. Und ich glaube, was Citys Problem einfach ist, oder was heißt Citys Problem, einfach was ihm so vor die Füße fällt, ist dieser ständige Vergleich mit Leroy. So.
Vergleich.
Das ist in der Vergangenheit eigentlich noch nie gut gegangen, dass irgendwelche Cousins oder Brüder oder Kinder teilweise von super erfolgreichen Fußballern verglichen wurden, was aber natürlich zwangsläufig passiert, machen wir uns nichts vor. Ich kann mir aber vorstellen, durchaus, dass Sidi Sané für die Bundesliga langfristig ein Spieler sein kann, aber darüber hinaus sehe ich ihn auch nicht, also rein qualitativ. Aber rein für unsere Situation glaube ich, dass er eine Verstärkung oder eine Stärke sein kann. Aber das ist jetzt auch irgendwo seine Time to Shine. Also hat es ja nicht ganz einfach gehabt in der Jugend. Ich glaube, hat schon ein oder zwei Kreuzbandrisse hinter sich, also auch nicht ganz leer die Verletzungshistorie. Und das ist jetzt halt eine Situation, wie gesagt, je nachdem, wie viele Spieler für die Flügel noch kommen werden oder ob überhaupt noch welche kommen werden, eine Situation, wo er sich beweisen kann und für seine Karriere langfristig auch muss.
Ja, also ich glaube, in dieser Rückrunde wird noch nicht so ultra viel, also man weiß nie, aber ich glaube zum Beispiel, dass ein anderer Spieler, Kuzuki, wird nochmal ein bisschen spannender, die Personalie zu sehen sein in der Rückrunde. Der hat jetzt in den Testspielen wirklich, ich weiß gar nicht, 5 Tore oder so geschossen jetzt in diesen Wintertestspielen. Da bin ich gespannt, was der so zeigt. Sané kann ich mir vorstellen, dass der spätestens dann, ich glaube, angenommen, wir steigen ab und dann in der nächsten Saison, wenn er sich dann zeigen kann, ich glaube, das wird dann so ein bisschen Last Chance für ihn, sich zu zeigen. Aber wie gesagt, der Druck ist halt auch wirklich groß, einfach nur aufgrund des Namens. Und das ist, was du sagst, nie gut. Mal gucken, was das wird. Ich bin auf jeden Fall aber sehr gespannt auf Kuzuki, ob der seine Leistung aus den Testspielen auch ähnlich gut beibehalten kann.
Ey, sehr gut, dass du ihn ansprichst. Ich hätte ihn jetzt fast vergessen. Wirklich aus dem Nichts. Also ich kann mich erinnern, dass Luke Dalotelli da einen Tweet vor dem Trainingslager abgetippt hat und Ich
kannte den vorher gar
genau,
nicht.
Genau, ich kannte ihn ebenso wenig. Und auf einmal hat er, ich weiß nicht, hat er in jedem Testspiel jetzt genetzt? Auf jeden Fall am meisten in den Testspielen. Bin sehr gespannt. Also ist ja immer interessant, wenn so Spieler out of nowhere kommen, so wie der Phönix aus der Asche. Da bin ich sehr drauf gespannt, ob und inwiefern er da eine Verstärkung sein kann. Aber was man in den Testspielen und den bisherigen Eindrücken so vernehmen kann, scheint auch Reis von ihm definitiv viel zu halten. War auch, soweit ich das jetzt vernehmen konnte, seine Initiative, ihn da hochzuziehen und dann eben auch sofort jetzt mit einem Profivertrag auszustatten. Auch das ist ja jetzt nicht üblich. Also klar, dass du bei den Profis mittrainierst und auch da hier und mal ein Spiel machst, aber sofort den Profivertrag nach den Leistungen, das ist auch ein Statement für ihn.
Vor allem bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr, ne? Also das ist auch eine Ansage.
Ja, definitiv. kann mir auch sehr gut vorstellen, hast ja gerade das Abstiegsszenario mal kurz gespielt, dass sehr viele U23-Spieler, auch ein Andreas Iwan oder auch vielleicht ein Joey Müller, dass die da schon in der Hinterhand sind. Also für die erste Liga aktuell keine Spieler, die du da verwenden kannst, aber auch die werden ja, trainieren ja immer wieder mal mit, sind auch mit dem Trainingslager jetzt. Also zusammen mit den Transfers, die auch länger als die Saison mit Vertrag ausgestattet sind, lässt das auch schon blicken, dass man da in der Hinterhand für das Worst-Case-Szenario auf jeden Fall halbwegs vorbereitet ist.
Ja, ich glaube, Reis will sich einfach sehr viele Spieler anschauen. Ne? So habe ich das Gefühl zumindest, gucken, wer ist wofür geeignet. Aber eben auch, wird er auch clever genug sein, um zu sehen, ob jetzt jemand für diese Situation die Qualität genug hat. Vielleicht war das auch dann eben ein Grund, warum man gesagt hat, Çalhanoğlu und Flick eventuell verleihen wir lieber. Also ich habe das Gefühl, irgendwo ist das schon ein Plan hinter. Eben bei diesem ganzen Sparkurs ist es eben auch klar, dass dann auch Kritik kommt. Ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit unserem Kader. Kann man auch, glaube ich, nicht sein. Aber ja, ich bin gespannt, ob und wie viel Reis da rausholen wird.
Ja. Eine Vertragsverlängerung fällt mir gerade noch ein, und zwar hat ja auch Christina Rühl-Hamers ihren Vertrag verlängert, langfristig angeblich. Finde ich zumindest, kannst du jetzt erstmal nichts Negatives gegen sagen. Also ich finde, seit sie da hauptverantwortlich ist für die Finanzen, habe ich zumindest bei ihr rein auch von der Kommunikation, wie sie auf den Mitgliederversammlungen die Finanzen kommentiert hat, immer einen sehr klaren Eindruck gemacht, hat, finde ich, immer klar Tisch gemacht. Also sie hat nichts positiv beschönigt oder so. Gab es ja auch nichts positiv zu beschönigen, muss man auch dazu sagen.
Kein schöner Job auf Schalke.
Absolut nicht. Und bislang habe ich da zumindest, was ihre Budgetregelung betrifft, eigentlich ein positiveres Gefühl. Aber das ist natürlich auch aus unserer Sicht immer schwer zu beurteilen. Aber das ist zumindest mein erster Eindruck von ihr.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Personalentscheidung, die ich ja gern gesehen habe eigentlich. Seitdem sie jetzt verantwortlicher ist, geht es ja auch immer weiter bergab mit den die Schulden werden weniger, ne? So, deswegen.
Ja.
Und das bei der Anzahl an Schulden und wie man da rauskommt mit der Situation, mit dem Abstieg und so, ist keine dankbare Situation, und ich habe den Eindruck, dass sie das ganz gut macht. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht.
Ist ja auch so eine Position, wo es extrem schwierig ist, wenn du da nur eine hohe Fluktuation hast. Weißt du, da hat ja jeder eine andere Strategie, wie man die Schulden am besten abbaut, wie man am besten wieder auf einen guten Kurs kommt. So, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du da ein bisschen, klar, ne, brauchst du die Qualität, ne? Wenn du da keine Qualität, keine Kompetenz hast, dann macht es auch keinen Sinn, Kontinuität zu wahren. Aber gerade auf so einer Position, auf so einer hohen Ebene, für so einen finanziell angeschlagenen Verein wie uns, macht das da schon Sinn, da, wenn man überzeugt ist von der Arbeit, die langfristig fortzuführen. Ich glaube, das kann für die Konsolidierung nur positive Auswirkungen haben.
Absolut, kann ich nur so unterschreiben.
Wir haben noch ein aktuelles Thema aus dem Trainingslager von heute, beziehungsweise halbwegs von gestern. Stand jetzt gestern gab es ein Testspiel gegen den FC Zürich. 2:2 ging das aus. Und Sebastian Polter hat sich da verletzt, musste auch vorzeitig ausgewechselt werden. Und da geht alles so ein bisschen in die Richtung Kreuzbandriss. Also ist noch nicht bestätigt.
Kreuzbandverletzung auf jeden Fall.
Genau, also Kreuzbandverletzung auf jeden Fall. Ob es dann ein Riss, ein Teilriss ist, das weiß man aktuell nicht. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit schon sagen, dass er diese Saison wahrscheinlich kein Spiel mehr für Schalke machen wird. Gibt es angeblich Pläne, Keke Topp hochzuholen aus der U19 ist es, ne? Nicht U23 bei ihm.
U19, ja.
Genau. Hat ja auch in der Zweitligasaison schon mal ein Spiel gemacht gegen St. Pauli. In der Hinrunde müsste das noch gewesen sein. Wo auch ein Treffer gemacht hat, der aber aberkannt wurde im Nachhinein.
Stimmt, das habe ich gar nicht mehr im Kopf.
Da war sogar eine richtige Hütte von ihm. War richtig gut, das Tor. Weiß ich noch, habe ich damals in Valencia geguckt. ja, genau, wo war ich? Bin ich sehr gespannt, wie man das jetzt vollbringt. Ich glaube, dass Polter an sich keinen guten Einstand hatte auf Schalke, ist jedem bewusst. Aber ich war schon überzeugt, gerade in den letzten Spielen, auch als Einwechselspieler, konnte er immer seinen Impact auf den Platz geben. Und ich weiß nicht, Reis ist ja schon einer seiner Erfolgscoaches, zumindest mal in letzter Zeit. Weiß ich nicht, ob ich das ein gutes Gefühl sowieso nicht. Ne? Klar, Verletzungen brauchst du nie im Profifußball. Aber ich habe nur das Gefühl, dass die Verletzung von der Fangemeinde ein bisschen zu locker aufgenommen wird.
Weil ja, du die, sehr auf die leichte Schulter, so, ja.
Ja, weil du jetzt eben im Sturm, auch wenn Simon die klare Nummer 1 ist aktuell im Sturm vor ihm, da hast du jetzt halt echt wieder eine unnötige Baustelle, so, weißt du, und Keke Top in allen Ehren, ich wünsche ihm nur das Beste, hört man auch von Norbert Elgert immer wieder positive Sachen, ist ja auch ein richtig guter Torschütze da in den Ligen, aber das ist jetzt natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp als Polter, ne, also Polter bringt eine extreme Physis mit, eine, wie ich eben sag, für die Einwechslung in den letzten 20 Minuten immer so eine richtige Power da vorne, also hat mir in den letzten Spielen extrem gut gefallen. Das ist jetzt eine Situation, die Reis jetzt wieder spontan pragmatisch lösen muss, ohne einen externen Neuzugang. Bin ich gespannt, inwiefern das wirklich einen negativen Impact haben wird. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass Terodde und Polter sich immer ganz gut ergänzt haben, weil ich fand es oft, wenn der eine nicht gut im Spiel war, wenn der andere reinkam, hat der irgendwie immer seinen Impact gebracht. Sei es jetzt Polter von Anfang an, vielleicht nicht so gut, Terodde kam rein, war gut und umgekehrt. Deswegen ist es sehr, sehr schade, vor allem, weil du gesagt hast, Polter-Reis ist eine ganz gute Beziehung scheinbar. Und du hast jetzt wieder eine Baustelle, die du absolut nicht gebrauchen kannst. Ne? Klar, Top hast du jetzt da, der in der U19 recht gut gebombt, aber du darfst ja nicht vergessen, U19, Profi, Abstiegskampf, das ist was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Situation. Und auch für ihn wird es nicht gerade so eine schöne Situation sein. Du kommst dann da rein, bist direkt unter Beobachtung, weil du der Polter-Ersatz irgendwie bist. Und angenommen, du Terodde performt nicht und du bist dann auf einmal vielleicht sogar Stürmer Nummer 1 und triffst auch nicht, dann bist du direkt irgendwie auf dem Abstellgleis. Was sollen wir da, warum haben wir keinen geholt und so. Das ist eine schwierige Situation für alle, für Reis, für Top, für die, hier, wie heißen sie, die beiden, die jetzt für Transfers verantwortlich sind, Grotos und?
Hechelmann.
Genau, für die, Knebel, alle. Ist irgendwie schwierig, ob man jetzt was auf dem Transfer machen soll, was die Optionen überhaupt sind, wie das finanziell sich darstellt, wo wir da bei Rühlhammer sind. Einfach eine Verletzung, die man absolut nicht gebrauchen kann. Zumal das jetzt auch nicht, was du sagst, irgendwie 3-4 Wochen sind oder so, sondern es ist halt eine Kreuzbandverletzung, wo er, wenn wir Glück haben, vielleicht die letzten 1-2 Spiele nochmal machen kann oder vielleicht Relegation. Sollte es soweit kommen. Aber das ist sehr schwierig. Karaman kann theoretisch, glaube ich, noch im Sturm spielen. Ansonsten in der U23 hast du da einen Dalaschow rumrennen, aber das ist ja auch nicht die Option, die du haben willst. Da kann man lieber einen Top auf jeden Fall reinschmeißen. Ja, ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Für mich bleibt Priorität erstmal ein schneller Flügelspieler und dann, wenn es sich vielleicht ergibt, noch einen Stürmer zu bekommen da vorne. Ja, ist sehr unglücklich gelaufen, weil ich glaube, dass Polter eine gute Rückrunde gespielt hätte.
Du hast jetzt Karaman kurz angesprochen, ich muss tatsächlich mal eine Mini-Lanze für ihn brechen. Also er wird zu Recht häufig kritisiert, aber ich finde, das, was ich in den letzten Spielen, auch in den Testspielen mitbekommen habe, er kommt besser rein. Und alles bis zum Abschluss macht er wirklich, finde ich, sogar sehr gut, auf einem guten Bundesliga-Niveau. Ja. Also First Touch ist gut, die Ballbehandlung ist ordentlich. Abschluss mangelt halt noch. Also ihm fehlt wirklich diese Kaltschnäuzigkeit
vor. Kaltschnäuzigkeit, ja.
Genau, aber ich finde ihn ein bisschen overhated bei uns.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht ohne Grund hat der bei Reis jetzt immer von Anfang an gespielt, ne? Wenn zwar auch nicht in der Sturmspitze, aber außen. Und er macht das für seine Möglichkeiten auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, er ist eben nicht der Nummer 1 Spieler, den Reis, glaube ich, gerne auf dem rechten Flügel haben will. Aber ist auf jeden Fall auch ein guter Kaderspieler, den du auch mal reinschmeißen kannst, der immer giftig ist. Ich glaube, du spielst als Gegenspieler nicht gern gegen den Kenan Karaman, weil der immer irgendwie, ja, fies auf dem Platz so ist. Also nicht zwingend unsportlich, aber so, ne? Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich will jetzt auch nicht böse klingen, aber bei manchen Spielern siehst du das auch im Gesicht schon an.
Ja,
Dominik Drexler genau. Zum Beispiel auch so ein Kandidat.
Richtig. Deswegen Karaman, guter Kaderspieler, absolut. Aber ist halt die Frage, ob du mit denen dann als Nummer 2 hinter Terodde in die Rückrunde gehen willst, ne?
Ja. Eine Verletzung wollen wir auch nicht außen vor lassen. Justin Hekeren war auch dabei im Trainingslager, hat sich auch eine Knieverletzung zugezogen. Da gab es jetzt auch keine genaue Diagnose. auch total Schalke-like in so einem Fun-Spiel war das, ne? So ein kleines Spaßspiel zwischen, ich glaube, wo die Spieler alle, keine Ahnung, ein paar Euro gesetzt haben und der ja. Gewinner hat das dann in die Mannschaftskasse gepackt.
Ja, ja. Und er ist ein Feldspieler gewesen oder so.
Deswegen. Genau, total banal. Ist jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, für den Profikader jetzt nicht die direkte Schwächung, weil Nummer 1 Schwolo und Nummer 2 Fährmann und sind wir mal ehrlich, Nummer 3 Langer, alle fit sind. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Langer vor Hekeren noch stand.
Glaubst du? Das glaube ich nicht.
Meinst du? Also keine Ahnung.
Nee.
Kann man
Fährmann war eine Zeit lang verletzt und dann war Hekeren ja die Nummer 2. Dann war Hekeren ja immer der, der auf der Bank war.
Muss ich dir recht geben, den Punkt gebe ich dir. Aber rein qualitativ, um mich mal zu retten, sehe ich Langer tatsächlich aktuell. Also keine Ahnung, das, was ich von Langer gesehen habe, hat mich nie enttäuscht eigentlich. Also es war immer solide.
Das stimmt.
Deswegen hätte ich bei ihm als Nummer 3 auch keine Kopfschmerzen. Ehrlich gesagt sogar als Nummer 2 nicht. Kurzfristig zumindest.
Ja.
Ja.
Ich habe mit unserer Nummer 1 immer noch Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein.
Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich da sagen muss, du wurdest von Skype abgemeldet, ja. wobei ich da sagen muss, ich habe mir schon fast gedacht, dass, also ich glaube auch, dass man intern mit Schwolo nicht zufrieden ist, aber ich glaube einfach, dass die Priorität Tempo auf den Außen und eben die Kompensation der beiden Abgänge, die einfach höhere Priorität genießt, als nochmal jetzt den Keeper zu tauschen, weil dann hast du halt auch wenn du Langer jetzt dazu nimmst, wobei er ja auch so ein komisches Programm nebenbei macht, also bildet sich ja nebenbei aktuell weiter, dass du dann halt noch einen Torhüter im Kader rumhüpfen hast, für den du nochmal Gehalt bezahlst, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob wir das Gehalt von Schwolo zumindest teilweise übernehmen. Das ist alles nicht so einfach, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da einfach Schwolo versucht, das Vertrauen zu schenken, dass so ein bisschen die letzte Patrone ist, die du halten musst, weil Schwolo hatte auch Partien für uns, die waren gut, aber die Anzahl, die Häufigkeit von diesen Patzern, die dann zum Gegentor führen und dich halt im Endeffekt im Abstiegskampf diese entscheidenden Punkte kosten, die waren in der Hinrunde einfach viel zu hoch. So, und
du hast halt stets einen Unsicherheitsfaktor mit ihm.
Ja, du hast ständig dieses Fragezeichen, ist er heute fehlerfrei, und das solltest du
genau.
Gerade im Abstiegskampf mit einem Keeper nicht haben. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte mich, das habe ich auch ab und zu gelesen, ich hätte mich jetzt auch nicht sicher gefühlt, hätte man ihn wieder mit Fährmann getauscht. Also das hätte ich jetzt auch
nee,
nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Nee.
Also von den Torhütern, die wir haben, ist Schwolo der Beste, aber trotzdem nicht keine Nummer-1-Lösung aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Bin sehr gespannt, wie schnell die Verletzten zurückkommen. Also alles essentielle Spieler, Vandenberg, Salazar, Aoyan, alles Spieler, die wir ja, die eigentlich starten. Und ich glaube, bei allen weiß man eigentlich schon, dass es für den Auftakt gegen Leipzig und Frankfurt, glaube ich, nicht reicht. Aber zum Rückrundenauftakt muss man das dann, glaube ich, neu evaluieren. Ich glaube, das ist der aktuelle Stand.
Ja.
Bin ich gespannt, inwiefern das uns helfen kann. Wir wollen den Schalke-Talk an der Stelle abschließen. Es sei denn, du hast noch was zu sagen.
Ich hatte noch überlegt, dass wir nochmal immer so eine Frage der Folge machen.
Ach, stimmt, total vergessen, ey.
Ja, es geht darum, dass wir einfach jede Woche euch Zuhörer und Zuhörerinnen einbinden, ein bisschen. Und unsere Frage der Woche wäre jetzt, in diesem Fall, wir werden das jetzt auch nochmal kurz beantworten, ob ihr glaubt, dass Schalke die Klasse hält oder nicht. Und die Frage, ich gebe die, also ihr könnt das bei Spotify, glaube ich, zum Beispiel jetzt einfach abstimmen. Müsst ihr jetzt einfach so auf Ja, Nein klicken. Ich frage dich jetzt mal, Fabi, wie sieht's bei dir aus? Hast du Hoffnung, dass wir das Ganze packen oder eher nicht?
Kurz und knackig, Bochum und Stuttgart steigen direkt ab und Schalke kommt in die Relegation. Und hält dann die Klasse.
Ja, ich sage jetzt mal gar nicht, wen ich zwingend hinter mir hinter den, also auf Platz 17 und 18 sehen würde. Aber ich glaube auch, dass ich, was heißt ich glaube, ich hoffe mehr, als dass ich es glaube, dass wir am Ende auf Platz 16 landen. Ja, das ist meine Hoffnung und mein Wunsch und vielleicht auch mein Glaube.
Also ich kann sagen, klar ist meine Hoffnung da auch größer als der tatsächliche Glaube, aber trotzdem habe ich in mir eine legitime Überzeugung, dass das nicht völlig unrealistisch ist,
ja.
Weil ich einfach in den letzten Spielen so eine positive Tendenz gesehen habe und mir wirklich vorstellen kann, dass es, ich will es nicht mit den letzten Spielen in der zweiten Liga vergleichen, wo wir dann diese komplette Serie hingelegt haben, das will ich nicht damit gleichsetzen, aber ich halte Thomas Reis für einen Typen, der genau weiß, worauf er sich eingelassen hat. Ich meine, also wir müssen das eigentlich nochmal evaluieren, was der Typ gemacht hat. Also der Typ kommt in der Situation zu Schalke, bezahlt einen Teil der Ablöse aus eigener Tasche, einfach nur um diesen Job zu machen, der wirklich, also
stimmt, die Ablöse habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt.
Mann, mir fehlen da die Worte, also dass du wirklich da dein ganzes Feuer reinsteckst und sagst, ich will das unbedingt machen und dann noch sogar ablieferst in den restlichen Spielen, das gibt mir so eine Überzeugung, dass ich sage, Schalke packt das. Weil Stuttgart sehe ich tatsächlich auf einem absteigenden Ast, hat sich jetzt noch Zagadou verletzt, Topspieler in der Innenverteidigung und ich weiß, Labbadia immer so der Retter gewesen, aber ich weiß nicht, ob das in Stuttgart auch hinter den Kulissen alles so funktioniert. Hertha für mich auch so ein Kandidat, wo man gucken muss, wo die Reise hingeht, aber da sehe ich die Qualität.
Köln auch.
Da sehe ich die Qualität so hoch und bei Köln weiß ich nicht, der Baumgart-Faktor, der ist bei mir irgendwie höher. Aber ich gebe dir recht, rein vom Kader her, ne, Davy Selke, wenn du auf den angewiesen bist. Davy Selke im Sturm ist wie Alexander Schwolo im Tor.
Nein.
Von der Selke,
wir haben da gestern drüber gesprochen. Davy Selke wird Köln helfen. Ich sagte, der macht mindestens 5 Putzen in der Rückrunde.
Ja, da können wir müssen definitiv darauf achten, dass wir nach der Saison das nochmal rekapitulieren, weil ich sage definitiv,
wir machen jetzt eine Live-Wette darum, keine Ahnung, um einen Zehner oder so.
Nee, Moment, Geld ist ja scheiße, lass uns irgendwie um irgendwas Physisches, keine Ahnung, lass uns um 3-4 Bier im Stadion oder so, mir ist das egal, aber irgendwie sowas.
Ja, okay, gut. Machen wir.
Können auch einen Kasten draus machen. Bier im
ja, wir können Kasten, dann machen wir einen Kasten draus.
Okay, wir machen einen Kasten draus.
Alles klar.
So, ich melde mich hier einmal ganz kurz aus dem Schnitt, nur um euch eine kurze Information zu geben, dass Fabian und ich den Einsatz der Wette verändert haben, von dem ursprünglichen Gedanken, der Gewinner kriegt einen Kasten Bier von dem anderen, wollen wir darauf gehen, dass der Verlierer am Ende der Saison eine kleine Spende an eine wohltätige Organisation, zum Beispiel Schalke hilft, spendet. Wir dachten, es ist ein etwas schönerer Einsatz, als wenn der eine einfach nur einen Kasten Bier bekommt. Genau. So viel dazu und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei den restlichen Minuten dieser Folge.
Ja, da muss er auch seine Wette jetzt sagen.
Also, Davy Selke macht mindestens 5 Tore, sag ich. Und du wettest dagegen, oder wie?
Ich gehe die Wette ein, wenn du 5 plus Tore sagst. Du sagst 5 plus Tore in der Rückrunde.
Also, ja, mindestens 5 Tore.
Nee, 5 plus sind ja mindestens 6.
Ja, dann meinetwegen, ja, 5 plus, ja. Dann okay. Meinetwegen 6.
Okay, geh ich ein. Der macht niemals 6, also niemals macht der 5 plus Tore in der Rückrunde. Niemals.
Doch.
Niemals.
Doch.
Gut. Da könnt ihr, die Frage hätten wir eigentlich machen müssen, aber da können das Thema wollen wir jetzt auch direkt wieder schließen. Ich schreibe es mir hier im Moment, ich schreibe es mir auf den Zettel auf, dann vergessen wir das auch nicht. Davy Selke 5 plus Tore. Schreibt uns gerne auf Twitter, wer hier im Recht ist, ob ich oder Bennett im Recht liege. Ja. Weil niemals mal, also bitte. Ich fand meinen Vergleich wirklich astrein. Davy Selke im Sturm ist wie Alex Schwolo im Tor. Aber gut, das wollen wir beiseite schaffen. Wir schreiben es uns auf.
Du hast gestern hast du gesagt, Davy Selke ist wie Franco Di Santo.
Nee, Simon gesagt. Ja. So. Dann wollen wir aber den Schalke/Bundesliga-Talk beiseite schieben. Wir haben es jetzt extra ans Ende gepackt. Wir wollen noch mal über die Darts-WM ein bisschen reden. Wir sind ja alle so
ein bisschen. Die einzig wahre WM, die im Winter stattfinden sollte.
Das unterstreichen wir nochmal. Viele sind ja im Darts-Fieber gewesen die letzten Wochen. Wir hätten es auch so geguckt. Also wir gucken ja beide gerne Darts und spielen es auch gerne ab und zu. Und Bennett, dein Lieblingsspieler, das würde ich nicht sagen, aber ich würde zumindest sagen, einer deiner Lieblinge hat ja die Trophäe am Ende auch in die Luft reißen können.
Doch, also es ist tatsächlich mein Lieblingsspieler, aber das klingt jetzt so doof, wenn man das jetzt sagt, weil er jetzt Weltmeister geworden ist, aber ihr wisst ja auch, dass ich den davor schon supportet habe. Bei mir war es tatsächlich so, für die Leute, die jetzt ein bisschen Darts interessiert sind, Michael Smith ist ja jetzt Weltmeister geworden und der hat ja in den letzten Jahren so viele Finals verloren, ich glaube 8 oder 9 Major-Finals verloren. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen zu gebracht, weil ich fand, dass sein Mindset immer so stark war. Und dann am Ende trotzdem immer da oben zu stehen und nicht die Trophäe in der Hand zu halten. Weiß nicht, irgendwie hat mir das so ein, keine Ahnung, irgendwie hat er sich dadurch für mich zu meinem Lieblingsspieler tatsächlich entwickelt. Hat er dann am Ende des, oder ich glaube 1-2 Monate vorher, dann letztendlich dann doch noch sein erstes Major-Finale gewonnen.
Yes.
Und ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr beim WM-Finale hatte er gegen Peter Wright verloren. Und Peter Wright meinte zu ihm oder generell beim Interview, wenn der sein erstes Major-Finale gewinnt, dann wird er die Leute an die Wand spielen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird. Er hat jetzt nach seinem Major-Finale, nach seinem Major-Sieg, hat er die WM jetzt gewonnen, ist jetzt die Nummer 1 der Welt. Ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Und ob vielleicht so eine Art, ja, lange Rivalität zwischen Van Gerwen und Smith jetzt zustande kommen wird, weil die beiden waren, muss man ja auch wirklich sagen, das waren die beiden verdienten Finalisten bei dieser WM.
Ja, da haben wir ja gestern auch kurz drüber geredet. Das waren die beiden aktuell besten Dartspieler auf dem Planeten im Finale.
Ja.
Und das hat sich auch im besten Leck aller Zeiten wieder gespiegelt. Wer es nicht mitbekommen hat, oder ja, ich glaube, es hören jetzt sowieso nur noch Leute zu, die auch Darts kennen und verfolgen. Dieses Leck wird es so auf dieser Bühne von so qualitativ hohen Spielern vor der Kulisse, sage ich, nie wieder geben.
Unterstreiche ich.
Also,
willst du kurz erklären, was das war?
Also jeder, der hier jetzt noch mithört, ein 9-Darter ist ja der schnellste Weg, ein Match oder ein Leck zuzumachen. Mit 9 Darts eben. Und wenn du ein Dart daneben setzt, als auf die Triple oder das letzte Doppelfeld, dann kannst du es auch nicht mehr mit 9 Darts zumachen. Das heißt, es gibt keinen kürzeren Weg. Und Michael van Gerwen hat Anwurf, schmeißt 8 perfekte Darts. Ihm fehlt nur noch der letzte Dart aufs Doppel, setzt den minimal daneben. Michael Smith hat währenddessen 6 perfekte geworfen und haut diese letzten 3 auch noch rein und gewinnt damit das Leck. Oder war es sogar ein Set? Ich weiß es gar nicht mehr.
Es war das Leck.
Okay.
Es war ein Break.
Okay, genau, es war ein Break. Das heißt, du schmeißt in deinem Anwurfleck, was du in der Regel gewinnen solltest, 8 perfekte Darts und verlierst das dann noch im Finale. Das würde mir, also ich habe gesagt, wenn mir das passieren würde, ich würde nie wieder einen Dartpfeil anfassen. Weil das ist, also was Schlimmeres kann dir fast nicht passieren.
Ach, es war so geil. Ich habe vor allem am Tag vorher, habe ich mit meinem Vater noch eine Wette gemacht. Dass ich habe zu ihm gesagt, ich glaube, dass noch ein 9er fallen wird in diesem Finale. Und das hat mich dann, das war noch so ein Moment für mich, dann persönlich war es geil. Aber dieses Leck, wir waren einfach beim historisch besten Leck aller Zeiten, haben wir zugeguckt und es war einfach unbeschreiblich, wirklich.
Geiles Finale gewesen. Für mich, also ein paar Leute, die mich kennen, werden es wissen und auf Twitter gesehen haben, aber ich bin ja Gervin Price-Fan. Ihr dürft mich gerne, die nicht mögen, auch haten dafür. Ich kann das alles aushalten. Hat wirklich.
Hast du schon Kopfhörer von ihm gekauft?
Ja. Gervin Price hat eine richtige, ich sag's jetzt einfach, eine richtige Scheiß-WM gespielt. Also zwischenzeitlich dachte ich echt, er hat sich gefangen. Er ist schlecht reingekommen, hatte Probleme auf die Doppel. Auch das Scoring war noch nicht so am Laufen. Dann gegen Van Barneveld ein richtig gutes Spiel gespielt. Da dachte ich, boah, jetzt kommt er ins Rollen, vor allem, weil er davor zweimal gegen Van Barneveld auf der Bühne im TV verloren hat. Hat ihn da 4-0 von der Bühne gefegt. Ja, und dann kommt dieses Spiel gegen Gabriel Clemens, wo ich reingegangen bin nach dem Motto, ey, egal wer da gewinnt, ich freue mich für ihn. Und irgendwo habe ich es Gaga natürlich auch mehr gegönnt, weil für den deutschen Dartsport ein Riesending. Also war ja das Viertelfinale, allein das war ja schon historisch. Aber ein Halbfinale wäre dann damals natürlich noch krasser gewesen. Plus, Gezi hat halt schon den WM-Titel einmal geholt. Deswegen, ich habe es gar ein bisschen mehr gegönnt, aber natürlich war ich irgendwo für Price, einfach weil ich den das ganze Jahr über verfolge und das bei Gabriel Clemens jetzt nicht so der Fall ist. Ja, aber dann hat Gabriel Clemens das Unfassbare geschafft. Gezi Price gut reingekommen eigentlich ins Match, also richtig stark reingekommen, hatte direkt 2 High-Finishes, glaube ich. Ja, und ja. Dann muss man leider so sagen, sich so zum Gespött der Leute gemacht, kann man nicht anders sagen, mit den Kopfhörern. Kam mit Kopfhörern auf die Bühne, um ja, sich von der Kulisse so ein bisschen abzukapseln. Das hat überhaupt nicht geklappt. Hat da ständig dran rumgefummelt, hat die dann auch wieder gewechselt mit so Ohrknöpfen. Ja, extrem schade. Hat ihn auch mental, glaube ich, echt gebrochen, so das Spiel. Hatte dann auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Diva-Stuff, nenne ich mal, auf Social Media mit alle Inhalte löschen und so. Aber war ja jetzt zuletzt auf der Promi-Darts WM wieder dabei und ich glaube auch daran, dass er wieder zurückkommen wird. Ja, ich kann verstehen, wenn man ihn nicht mag, aber für mich war das dahingehend eine sehr emotionale WM, weil ihr müsst euch vorstellen, alle anderen Lieblingsspieler, wenn die dann rausfliegen, dann ist das so, ne? Aber wenn Price rausfliegt, der wird halt von so vielen Leuten echt nicht gemocht, so, da musst du halt ja auch echt vieles anhören als Price-Fan und ja, war hart für mich, aber wie gesagt, dadurch, dass es Gabriel Clemens war, konnte ich das auch ganz gut verkraften, weil was der Mann geschafft hat, Niklas hat es ja auch getweetet auf Twitter, es ist gerade Januar 2023 oder der 1. oder 2. Januar, müsste ja der 1. gewesen sein. Und das ist jetzt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutschland, also für mich zumindest Deutschlands Sportler des Jahres. Also als deutscher Dartspieler in einem WM-Halbfinale zu stehen, was er ja wirklich auch, also der hat ja gegen Smith gut gespielt. Wenn Smith da nicht komplett durchdreht, hat er sogar gute Chancen, ins Finale zu kommen. Das ist eine Leistung, die hat es nie gegeben. Und die zeigt einfach, in was für eine Richtung der deutsche Dartsport sich entwickelt. Und ich glaube, viele, man, selbst die Tagesschau hat darüber berichtet, man. Die Tagesschau berichtet über Darts, weißt du, wie ich meine? Richtiger Meilenstein. Und da kann man sich nur freuen auf das, was kommen wird. Denn auch die anderen deutschen Spieler haben ja gut performt. Hempel gegen Humphries im Decider rausgeflogen, im letzten Leg mit 3-2. Schindler gegen Smith. Also Smith war ja eigentlich schon fast draußen gegen Schindler. Hat da ein riesen Spiel abgeliefert. Also die deutschen Dartspieler haben richtig, richtig gut performt und richtig gute Werbung gemacht für den deutschen Dartsport.
Ja, kann ich alles nur so unterschreiben. Also bei Price habe ich ja auch schon gesagt, ich habe ja nichts prinzipiell, also früher habe ich ihn nicht gemocht, inzwischen finde ich ihn in Ordnung. Diese Sache mit den Kopfhörern, das war für mich nicht nur, habe ich ja gestern auch gesagt, nicht nur gespött, sondern für mich war es auch einfach unsportlich, weil für mich klar war, der macht das nur, um hier Clemens durcheinander zu bringen, was dann eben nicht geschehen ist. Clemens, das soll ich auch sagen, Price hat ja jetzt kein komplett beschissenes Viertelfinale gespielt, sondern Clemens hat einfach wirklich überragend gespielt. Ich glaube, der hatte am Ende über 103er Average oder so. Eine sehr stabile Doppelquote. Das war schon, wie hoch hat er gewonnen? 5-1, glaube ich, ne? Ja. Ja, geisteskrank. Also, Price will auch, was du sagst, er wird zurückkommen. Ich habe vorhin gesagt, Smith und Van Gerwen, die werden erst eine Ära prägen. Price darf man auf keinen Fall vergessen, auch wer dahinter jetzt kommt und so. Josh Rock wird vielleicht in Zukunft da reingrätschen. Der Dartsport in den nächsten Monaten, Jahren wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allem auch für, was du sagtest, eben den deutschen Bereich, weil da jetzt echt ordentlich, ordentlich viel Werbung betrieben wurde.
Ja, Josh Rock auch extrem spannender Spieler, aber wer so ein bisschen vergessen wird, was der eigentlich für eine gute WM gespielt hat, ist auch Dimitri Vandenberg. Also zum ersten Mal im Halbfinale richtig gute Darts gespielt, dann gegen Van Gerwen einfach, also das, also was Van Gerwen gegen Vandenberg ausgepackt hat, das war schon, also auf einem anderen Planeten. Also das war das AAA-Plus-Game und da konnten sowohl Vandenberg als auch davor Chris Dobie gar nichts gegen machen. Also da muss man auch einfach die Klasse, es gibt diese Top 2 mit Smith und Van Gerwen, wie du gerade schon sagst, danach kommen so die Spieler Price, Wright, so die auch extrem hoch sind, Clayton, aber auch Vandenberg, aber die können selbst mit ihrem AAA-Plus-Game, wenn Van Gerwen und Smith ernst machen, dann ist aktuell kein Land gegen die zu sehen.
Absolut, ja. Und es macht doch einfach Spaß, den zuzugucken, finde ich, Smith und Van Gerwen.
Ja, das kann man sagen. Also es ist keine langweiligen Spieler, Smith mit einem sehr entspannten Wurfstil und Van Gerwen einfach auch eine explosive Art, ne? Immer total fokussiert und auch, ja, kann man definitiv sagen, emotional dabei beim Spiel. Ja. Die sind auf jeden Fall auch Charaktere, mit denen man da oben leben kann. Das kann man definitiv so sagen. Hast du noch was zu sagen zur PDC WM 2023?
Ich bin mal gespannt, ob Clemens in die Premier League kommt. Das war jetzt eigentlich so gerüchteweise. Wäre aus meiner Sicht nicht verdient. Hat er selber auch gesagt, wäre nicht verdient. Ich weiß gar nicht, ob das Masters kommt ja jetzt noch. Ob das mit eingeht in die Wertung. War ja letztes Jahr, dadurch ist Kallen ja reingekommen. Schauen wir mal, was da so geht.
Ja, also da sind definitiv für mich auch andere Kandidaten weiter vorne. Auch also Clemens in allen Ehren und jeder Deutsche würde es ihm, glaube ich, von Herzen gönnen. Aber rein sportlich musst du da anders gucken. Wobei das ja auch nicht das Nummer 1 Kriterium ist. Mal schauen, was die PDC da macht. Vielleicht schneiden wir es, sobald es feststeht, ja auch nochmal in der passenden Folge dann auch an. Stand jetzt, Darts hatten, also das war definitiv, würde ich fast behaupten, von den WMs, die ich bisher verfolgt habe. Klar, Gezi hat einmal gewonnen, so das war natürlich ein Traum für mich, aber das war halt auch Corona, das war ohne Zuschauer. Deswegen würde ich fast sagen, das war die beste WM. Vielleicht nicht unbedingt vom Scoring her, wobei da auch die meisten 180er geschmissen wurden, aber rein von den Geschichten, die es da gab. Smith gewinnt die erste WM, Clemens erster Deutscher im Halbfinale, diese skurrile Geschichte um Price da. Deswegen würde ich fast sagen, es war die beste WM, die ich verfolgt habe.
Ja, würde ich auch so unterschreiben für mich.
Gut, ich glaube, dann sind wir auch bei einer guten Zeit, ungefähr eine Stunde, 10 Minuten für die Comeback-Folge angelangt. Benno, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
Auf jeden Fall. Ich habe Bock auf jeden Fall, jetzt wieder weiter durchzustarten, durchzuziehen.
100%. Also das können zumindest mal wir beide, und da spreche ich auch für Flo und Alex zum Beispiel auch, dass wir da auf jeden Fall bereit sind, dieses Jahr komplett durchzuziehen. Es wird immer mal wieder Schwierigkeiten geben, sei es durch Krankheit, durch Umzüge, durch Sonstiges. Aber wir werden versuchen, das definitiv ja zu kompensieren. Und ich glaube, das wird uns auch ganz gut gelingen. Ich habe auf jeden Fall die Wette notiert. Die hängt jetzt an meiner Pinnwand. Davy Selke 5 plus Tore. Schreibt eure Meinung dazu. Macht bei der Umfrage mit. Schafft Schalke den Klassenerhalt? Ja oder nein? Lasst eine Bewertung da. Teilt uns mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit anderen Fans. Und ja, wir freuen uns auf das Jahr 2023. Wir freuen uns auf das, was Schalke zu bieten hat. Auf das, was persönlich kommt, Benno. Also sind ja für uns persönlich auch interessante Zeiten mit Jobwechsel, du jetzt mit deinem Studium, was du jetzt vor kurzem angefangen hast, bist ja jetzt auch, ja, man kann noch sagen, frisch umgezogen, kann man ja sagen.
Ja, vor 3-4 Monaten, ja.
Ja, Flo, der auch frisch umgezogen ist, also da kommt eine Menge auf uns auch privat zu, und ich hoffe,
ihr... Alex GE goes Twitch,
Alex folgt
den Mann auf Twitch.
Guter Punkt, Benno, Alex GE goes Twitch, Montag. Die Folge kommt am Dienstag, also ist er schon zum ersten Mal live gegangen. Aber könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne ein Follow dalassen. Da kommt jetzt regelmäßiger Streaming-Content. Hat richtig aufgerüstet, richtig hochwertiges Mikrofon, hochwertigen PC. Da kommt guter FIFA und auch Schalke-Content auf euch zu. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also lasst da sehr, 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 sehr gerne ein Follow da. Sehr gut, dass du es ansprichst, Benno.
Yes.
Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen. Wie gesagt, Bewertung dalassen, teilen, kommentieren. Und dann sage ich, wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge der Schwerterschmiede. Ciao, ciao.
Tschüss.